Also ich freue mich so sehr, hier zu sein und euch alle zu sehen. Es sind sogar Gesichter, die ich noch nicht kenne, die hier sind. Also für die, die mich nicht kennen, ich bin Karina und ich war ein Jahr in Mosambik. Deswegen hat man mich hier in der Gemeinde nicht gesehen. Und wer nicht weiß, wo Mosambik liegt in Afrika. Ja, viele dachten, dass Mosambik in Asien liegt. Also ich hatte Freunde, wo ich dann gesagt habe, ja, ich gehe nach Mosambik. Und die, liegt das in Asien oder ist das in Südamerika? Also nein, es liegt in Afrika, deswegen sage ich es euch. Falls es Leute gibt, die denken, es liegt in Asien. Ja, ich habe mir lange überlegt, wie ich diesen Morgen gestalten soll. Und ich hatte dann eine Idee. Ich mache das einfach auf mosambikanische Art und Weise. Nämlich durch Storytelling, also durch Geschichten erzählen. Die Botschaft durch Zeugnisse erzählen. Und bevor ich mit den krassen Geschichten komme, möchte ich erstmal einen Background geben von den Makuanahare, von den Leuten, wo ich gearbeitet habe, damit ihr ein Bild habt, was das für Leute waren und was das für eine Volksgruppe war. Nächste, genau, danke. Die Makuanahare sind eine unerreichte Volksgruppe. Sie sind einfache Fischer und Bauer. Das heißt, das, was sie heute fischen oder ernten, das haben sie zu essen. Die Makuanahare gehören zu den drittärmsten Menschen in ganz Afrika. Und was bedeutet das genau? Ich gebe euch ein paar Beispiele, damit ihr euch besser vorstellen könnt, was das für eine Armut ist. Manche Familien haben bis zu 2 Wochen nichts zu essen. Die Leute leben in kleinen Lehmhütten, wie ihr hier auf dem Bild sehen könnt. Und diese Lehmhütten sind wirklich sehr klein und oft leben sie dort zu 10 oder zu 15 da drinnen. Sie haben keine Möbel, das heißt sowas wie Stühle, Tische, Bett, das haben die Leute alle nicht. Die Leute haben auch oft keinen Strom und kein fließendes Wasser. Das heißt, wenn sie Wasser brauchen zum Duschen oder zum Trinken, müssen sie entweder 30 Kilometer lang bis zum Fluss laufen oder die holen Wasser am Brunnen. Aber in der Trockenzeit haben die dann oft kein Wasser am Brunnen, weil es eben zu trocken ist. Genau, viele Kinder haben zum Beispiel auch keine Spielzeuge, anders als hier in Deutschland. Einmal haben wir ein kleines Mädchen eine Puppe geschenkt und dann hat sie uns mit großen Augen angeschaut und hat die Puppe gehalten und wusste nicht, was sie mit der Puppe anfangen soll. Also viele Kinder im Alter von 1 bis 3 haben oft auch keine Klamotten. Ich bin oft durch die Dörfer gegangen und mitten im Dreck irgendwo saß dann so ein Baby ohne Klamotten. Und eines der Gründe dafür ist, dass Kinder nicht so wertgeschätzt werden wie hier in Deutschland. Ein Grund dafür ist, weil die Sterblichkeitsrate dort sehr, sehr hoch ist. Eine Frau kann bis zu 10 Kinder gebären und nur 5 überleben. Und wenn eine Person dann vielleicht mal Geld hat, kaufen die lieber was zu essen, als für ein Kind Geld auszugeben, das vielleicht sowieso stirbt. Ja, genau. Und viele Leute sind dort auch Analphabeten. Das heißt, viele Leute können nicht lesen und nicht schreiben. Eines der Gründe dafür ist, weil das Schulsystem sehr, sehr schlecht ist. Es gibt Leute in der 10. Klasse, die nicht lesen und nicht schreiben können. Wie das möglich ist, weiß ich bis heute nicht. Ein anderer Grund, wieso die Leute nicht lesen und schreiben können, ist, dass die Eltern die Bildung der Kinder nicht fördern, weil sie einfach nicht dieses Verständnis von Bildung haben. Sie waren ihr ganzes Leben lang Bauer oder Fischer und das heißt, dass sie denken, ja, mein Kind kann in der Zukunft ja auch Bauer und Fischer werden. Also wir haben das immer so gemacht, wir haben es so überlebt und deswegen bleiben die oft in diesem Armutskreislauf stecken. Das heißt, wenn ein Kind sagt, ich habe keinen Bock in die Schule zu gehen, Mama, sagt die Mutter, oh ja, kannst zu Hause bleiben, kein Problem. Also ganz anders als hier in Deutschland, wo dann die Polizei vor der Tür stehen würde und das Kind in die Schule schleppen würde. Genau. Und ein weiteres Problem in Mosambik ist die Korruption. Und die ist wirklich sehr krass, weil dann das eigene Volk zur Selbstjustiz greift. Wenn das Volk zum Beispiel einen Verbrecher schnappt, binden sie dann oft diese Person, diesen Dieb oder diesen Verbrecher an einem Baumstamm und verbrennen ihn lebendig, während das ganze Volk mir zuschaut. Also genau wie im Mittelalter, nur dass es heutzutage ist. Genau, in Mosambik sehen die Leute auch polygam, beziehungsweise dort im Norden Mosambiks, wo ich gearbeitet habe. Das heißt, ein Mann konnte bis zu 7 Frauen haben. Und das liegt daran, weil es eine muslimische Kultur ist. Und das war ein großes Problem, vor allem für die Frauen, weil unter diesen Frauen gab es eine Hierarchie. Das heißt, der Mann hat eine Lieblingsfrau und die anderen Frauen, der hat er nicht so lieb gehabt. Das heißt, viele Frauen hat es an Liebe und an finanzielle Unterstützung gemangelt. Und deswegen haben viele Frauen sich auch der Prostitution verkauft. Die haben ihr Körper verkauft, haben mit vielen Männern geschlafen, um eben diese Liebe und diese finanzielle Unterstützung zu bekommen. Und dadurch hat sich auch dieses HIV-Problem verbreitet. Und was mir immer auch sehr wehgetan hat, ist, als ich die Kinder gesehen habe. Ich habe ja schon gesagt, Kinder haben nicht so einen hohen Stellenwert dort, aber wenn dann der eigene Vater einen nicht lieb hat, also ich habe das gesehen, dass viele Leute wirklich eine Verletzung hatten, viele Kinder wirklich diese Gefühle der Ablehnung hatten. Und das war echt sehr, sehr traurig zu sehen. Und ich bin da auch mit einigen jungen Erwachsenen ins Gespräch gekommen, die auch das erlebt hatten. Und ich durfte aber dann auch sehen, wie Jesus diese Herzen heilt. Diese Leute, die keine Liebe bekommen haben, konnten dann die Liebe, die Jesus ihnen gegeben hat, weitergeben. Und das war echt so schön zu sehen, dass auch da Jesus wirkt und wirklich Herzen Menschen heilt. Und zum Thema Leid, das ist etwas, was mich sehr fasziniert hat in Mosambik. Trotz des ganzen Leides sind die Leute echt lebensfrohe Menschen. Man konnte sie mit den einfachsten Sachen begeistern und sie zum Lachen bringen. Die Leute, obwohl sie oft an Malaria gelitten hatten, wirklich nichts hatten oder kriegstraumatisiert waren, die waren glückliche Menschen und die sind mit einer gewissen Leichtigkeit in ihr Leben hineingegangen. Und die haben immer gesagt, ja, Gott trägt mich durch das Leid hindurch. Die haben gesagt, Leid gehört einfach zum Leben dazu, aber sie hatten diese Zuversicht, dass Gott mit ihnen ist und haben gesagt, Gott ist gut, mitten in diesem Sturm. Und das war für mich sehr, sehr krass. Weil ich bin so eine Person, wenn mir irgendwas passiert, sage ich, ach Gott, wieso hast du das zugelassen? Und klage dann Gott schnell an und frage, du bist doch allmächtig, du hast das verhindern sollen. Und das hat mich dann eben zum Nachdenken gebracht. Natürlich, wir können mit unseren Gefühlen ganz offen zu Gott kommen und auch sagen, dass es uns nicht passt und dass wir wütend sind. Aber trotzdem diese Einstellung zu sagen, Gott ist gut mitten im Sturm und diese Hoffnung zu haben, dass die Sachen vielleicht besser werden können und Gott nicht anzuklagen, das hat mich wirklich sehr, sehr berührt. Ja, und jetzt möchte ich ein bisschen über den Glauben reden. Was glauben denn eigentlich die Leute dort? Wenn du jemanden dort treffen würdest und fragen würdest, was glaubst du, was ist deine Religion? Würden die sagen, ich bin Moslem. Aber, das ist ein fettes Aber, die Leute sind eigentlich Animisten, wenn du sie wirklich kennenlernst. Das heißt, die Leute glauben an Geister. Es gibt gute Geister und böse Geister. Die guten Geister oder die toten Vorfahren, die kann man so manipulieren mit Opfergaben, sodass sie das tun, was du möchtest. Das heißt, wenn ein Moslem dort in eine Krisensituation kommt, wendet er sich lieber zum Zauberdoktor oder zu irgendwelchen Geistern, anstatt zum Imam zu gehen, also der Oberhaupt der Moschee, und dort Hilfe zu holen. Und das war wirklich ein sehr, sehr großes Thema bei mir in Mosambik. Das Thema Geister und Geisteropferungen und die ganzen Rituale, also es war oft wirklich sehr, sehr okkult und sehr düster. Ich glaube, fast jede dritte Person hatte eine Geisterhütte. Die Geisterhütte sieht so wie eine Hundehütte aus, halt aber für Geister. Und da haben die Leute tatsächlich Essen für diese Geister gebracht und Geld und sowas. Und das war oft sehr traurig zu sehen, weil die Leute sowieso fast nichts hatten. Und dann haben sie ihr ganzes Vermögen an diesen Geister ausgegeben, anstatt ihre Kinder zu versorgen und ihnen Kinderessen zu geben oder irgendwas anderes. Und manchmal haben die Leute sogar ihre eigenen Kinder geopfert den Geistern, weil wenn man zu den Geistern geht oder zum Zauberdoktor, verlangen die Geister dann auch etwas zurück. Und manchmal gab es dann auch Geschichten und Situationen, wo dann die Geister verlangt haben, wenn du reich werden möchtest, wenn du Geld haben möchtest, dann musst du mir dein Kind geben. Und das ist dann schon einige Male passiert. Und das ist echt düster. Man denkt, heutzutage passiert sowas nicht, aber es zeigt, dass heute sowas auch noch passiert. Was ganz typisch auch in Mosambik war, war, dass viele Frauen zum Beispiel nicht schwanger werden konnten. Und was haben die dann gemacht? Anstatt zum Arzt zu gehen oder irgendwo anders Hilfe zu holen, sind die dann zu Zauberdoktoren gegangen. Und da gibt es ein Ritual. Das heißt, die tun dann Kinder am Baum erbeten. Mitten in der Nacht tun sich dann die Eltern ganz nackig ausziehen und tun um diesen Baum herum tanzen und tun dann so einen Pakt mit den Geistern machen, damit sie der Frau ein Kind geben. Und tatsächlich wurde dann die Frau oft hinterher schwanger. Und das Problem war, dass die Geister dann verlangt haben, dass die Mutter dann jedes Jahr das Kind zu diesem Baum bringt, um dann Opfergaben zu geben. Weil das Kind dann jetzt quasi ein Kind des Teufels war. Quasi das Kind wurde versklavt. Und da kann wirklich nur Jesus helfen. Und es gab dann Situationen, wo dann die Leute gesagt haben, nee, ich habe keinen Bock mehr, jedes Jahr so weit zu laufen, um den Geistern Opfergaben zu geben. Und da sind dann echt dann schlimme Sachen passiert. Entweder kamen dann schlimme Krankheiten oder jemand ist in der Familie gestorben, weil dann diese Geister dann wütend wurden. Und ich weiß, das hört sich wirklich alles sehr wie im Film an und ein bisschen, ja, horrormäßig, aber das sind Sachen, die wirklich dort passiert sind. Und das ist wirklich sehr, sehr krass. Meine Freundinnen und ich, wir sind mal zu einem anderen Dorf gegangen. Ein Dorf, wo die Leute noch nicht von Jesus gehört haben. Und wir wollten den Leuten dort über Jesus erzählen. Und auf dem Weg sind wir an so einer Höhle vorbeigegangen. Und mein Herz hat angefangen, schneller zu pochen. Und dann hat der Heilige Geist mir gesagt, dort drinnen werden Dämonen angebetet. Und meine Freundin hat meinen Blick gesehen. Und ohne, dass ich irgendwas sage, hat sie dann gesagt, dort gehen Leute hin, um die Toten anzubeten und ihnen Opfergaben zu geben. Und ich wurde dann so traurig und so wütend, dass ich dann gebetet habe für diese Leute und gebetet, dass der Herr diese Höhle zerstört, damit Leute nicht mehr dorthin gehen können. Und ich wusste nicht, dass ich dadurch quasi den Feind angegriffen habe. Ich war auf feindliches Gebiet, das wusste ich. Aber ich hatte zu dem Zeitpunkt wenig Ahnung über geistlichen Kampf. Und einige Minuten danach, auf dem Weg, 5 Minuten danach, kam ein Mann, der lief so, und blieb dann vor uns so stehen. Und der Weg war sehr, sehr klein und er wollte uns was antun. Und ich habe dann so Angst bekommen. Und ich musste mich dann an einen Traum erinnern, das ich ein paar Wochen davor hatte. Und in diesem Traum ist genau das passiert, was da in dem Moment passiert ist. In dem Traum bin ich mit meinen Freundinnen zu jemandem nach Hause gegangen, um ihnen über Jesus zu erzählen. Und als wir auf dem Weg dort waren, kam dann eine Person, die dämonisch belastet war, und wollte uns angreifen, genau wie in diesem Moment. Aber Gott ist groß, er hat uns beschützt, ist nichts passiert. Aber meine Freundinnen haben dann genau diesen Traum auch bekommen und haben auch genau das gesehen, was ich gesehen habe. Und wir haben das natürlich den Leitern gesagt. Und dann haben die Leitern uns verboten, diesen Weg zu gehen, weil es dann einfach viel zu gefährlich war für junge Damen. Also, wie ihr seht, viele Leute in Mosambik haben wirklich Türen für Dämonen geöffnet durch diese okkulten Praktiken. Es gibt Leute, die einen Pakt mit Dämonen, mit Geistern gemacht haben und plötzlich nicht laufen konnten. Die Ärzte konnten das nicht erklären. Niemand konnte erklären, wieso sie von heute auf morgen nicht mehr laufen konnten. Aber alle wussten, hey, dieser Typ da, der hat einen Pakt mit den Geistern gemacht. Und er hat dann quasi seine Beine verkauft. Nächste Folie. Okay, jetzt habe ich einige Informationen über die Makona Hade gegeben, über die Volksgruppe. Und natürlich könnte man noch viel, viel mehr erzählen, weil ich war ja ein ganzes Jahr dort und das nur ein paar Minuten zusammenzufassen ist wenig. Aber ich komme jetzt zum eigentlichen Part und ich möchte mit einem Bibelvers anfangen. Und er sagte zu ihnen, geht in die ganze Welt und verkündet allen die gute Botschaft. Wer glaubt und getauft wird, wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, wird verurteilt werden. Und diese Zeichen werden die begleiten, die glauben. Sie werden in meinem Namen Dämonen austreiben und sie werden neue Sprachen sprechen. Sie werden Schlangen anfassen oder etwas Tödliches trinken können und es wird ihnen nicht schaden. Sie werden Kranken die Hände auflegen und sie heilen. Als ich nach Mosambik kam, hatte ich ein sehr kleines Verständnis, was Mission überhaupt ist. Ich habe mich immer nur auf den einen Teil fokussiert. Geht in die ganze Welt und verkündet allen das Evangelium. Basta. Und als ich dann nach Mosambik kam, habe ich gesehen, dass Mission so viel mehr bedeuten kann. Und deswegen habe ich diese Verse in 2 Teile eingeteilt und möchte einen tiefen Blick darauf einwerfen. Nächste Folie. No problem. Danke. Truth Encounter. Ein wichtiger Bestandteil von Mission ist die Begegnung mit der Wahrheit. Und Jesus sagte zu ihnen, geht in die ganze Welt und verkündet allen die gute Botschaft. Wer glaubt und getauft wird, wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, wird verurteilt werden. Viele Menschen tappen im Dunkeln. Sie können nicht den richtigen Weg erkennen. Es ist so, als ob eine Binde um ihre Augen gebunden wurde. Und deswegen können sie nicht sehen. Doch wenn man die Leute mit der Wahrheit begegnet, sie mit dem Evangelium begegnet, es ist so, als ob man diese Binde von ihren Augen entfernen würde und sie dann anfangen sehen zu können. Sie werden mit ihren eigenen Sünden konfrontiert. Aber ihnen wird auch ein Weg gezeigt, wie sie errettet werden können. In Member, das war die Stadt oder die Umgebung, wo ich war, hatten wir mehrere Kleingruppen. Muslime und Gläubige haben sich bei Leuten zusammengetroffen, bei jemand zu Hause, und man hat dort die Geschichten von der Bibel weitererzählt. Nicht gepredigt, weil die Leute sind ja dort orale Leute, also durch wirklich Geschichten erzählen hat man das Evangelium, die Wahrheit weitergegeben und weitererzählt. Und dann haben die Leute angefangen, darüber zu reden, darüber zu diskutieren. Was hat dir an dieser Geschichte gefallen? Was hat dir ja nicht gefallen? Was hat dich bewegt? Und hier auf dem Bild könnt ihr sehen, sieht wie eine Muslimin aus, aber sie ist eine Gläubige. Und die ist mitten unter muslimischen Frauen und erzählt eine Bibelgeschichte und lehrt. Die Missionarin und ich, wir haben dann auch eine Mädchengruppe gegründet für Jugendliche. In Mission ist es ja oft so, dass man sehr den Fokus auf Kinder und Erwachsene legt und man tut dann Jugendliche dann oft stark vernachlässigen. Und dann haben wir gesagt, hey, lass mal was für Jugendliche tun, aber für Mädchen. Da es eine muslimische Kultur ist, durfte man ja Jungs und Mädchen nicht zusammen vermischen, deswegen war es nur Mädchen. Und dann haben wir ein paar Mädels eingeladen, muslimische Mädchen, und wir haben ihnen dann Geschichten aus der Bibel erzählt, über Jesus erzählt. Und das ist so cool, dass fast alle sich dann hinterher sich entschieden haben für Jesus, wie ihr hier auf dem Bild sehen könnt, wie einige Mädels getauft wurden. Und ich bin wirklich so stolz auf diese Mädels, weil zu Hause sind oft die Eltern muslimisch. Die Eltern wollen nichts mit Jesus zu tun haben. Oder sie sind Animisten, halten an ihre Geister und Zaubersachen. Und dann zu sagen, hey, ich entscheide mich für Jesus, obwohl meine Familie das nicht tut, ist etwas sehr Krasses in so einer Kultur, weil das eine kollektivistische Kultur ist. Und Familie steht über alles. Die Beziehung innerhalb der Familie und mit der Gemeinschaft ist etwas sehr, sehr Wichtiges. Und dann zu sagen, ich stelle Jesus über meine Familie, über die Beziehung meiner Familie, ist etwas sehr Mutiges, vor allem bei Mädchen, junge Mädchen, die finanziell von der Familie unterstützt werden. Und wenn die Familie sagt, hey, geh raus, wir wollen dich nicht mehr, ist das Mädchen wirklich verloren. Und deswegen bin ich wirklich so stolz auf diese Mädels, dass sie sich für Jesus entschieden haben. In Member hatten wir dann auch eine Vorschule. Und da haben wir eben das Fokus auf kleine Kinder gelegt, dass wir dort den Kindern, die von einem muslimischen Hintergrund kommen, über Jesus erzählen, Bibelgeschichten. Und wir haben ihnen auch beigebracht, wie man mit Gott betet und wie man mit Jesus redet. Und das Coole ist, dass die Kinder dann diese Geschichten, die sie in der Vorschule gehört haben, zu Hause weitererzählt haben und dann auch angefangen haben, zu Hause zu beten. Und die Eltern waren dann immer ganz fasziniert. Hey, diese Geschichten, die mein Kind erzählt, was sind das für Geschichten? Mein Kind hat gelernt zu beten, hier in der Vorschule. Und die Eltern waren da fasziniert, obwohl das muslimische Eltern waren. Und ich glaube, was die Eltern noch am meisten fasziniert hat, ist, weil das Verhalten der Kinder sich verändert hat. Weil die Kinder eine Begegnung mit der Wahrheit hatten. Und die Kinder wurden dann anders. Und dadurch wurden Türen geöffnet für die Eltern. Und die Vorschule, die eigentlich christlich war, wurde in der muslimischen Gegend so berühmt, dass wir irgendwann keinen Platz mehr hatten für mehr Kinder. Also das zeigt, dass die Wahrheit echt einen Impact auf Menschen hat und das wirklich Menschen verändert. Und die Leute bekommen eine ganz neue Weltsicht, wenn sie mit der Wahrheit konfrontiert werden. Und sie fangen an, die Sachen mit anderen Augen zu betrachten und ihr Verhalten verändert sich. Ich habe noch zwei Zeugnisse, die ich erzählen will von zwei muslimischen Männern. Es gab einen muslimischen Mann und er hat immer Geschichten von den Jesus-Nachfolgern gehört. Und irgendwann hat er sich mit seinen muslimischen Kumpels getroffen und hat gesagt, ich gehe nicht mehr in die Moschee. Und die muslimischen Kumpels haben ihn angeschaut und gefragt, wieso? Dann hat er gesagt, wisst ihr, die Imame, also die Oberhäupter in der Moschee, sind sich selber nicht einig, was sie da erzählen. Wisst ihr, diese Jesus-Nachfolger da, was die da erzählen, das macht irgendwie Sinn. die sagen die Wahrheit. Und das kam von einem Moslem. Also, das ist so cool. Weiteres, eine andere Geschichte. Bei uns im Grundstück hatten wir einen Wächter. Da Mosambik ja nicht sehr sicher ist, bräuchten wir ja ein paar Leute, die uns da beschützen. Und dieser Wächter war ein ehemaliger Moslem, aber jetzt ein hingegebener Christ. Und der ist so cool. Der ist immer zu den Moscheen gegangen, hat zusammen mit den Moslems dort gebetet und hat zugehört, wenn der Imam auf Arabisch den Koran gelesen hat oder irgendwas gelehrt hat. Und im Hinterher hat er dann mitten in der Moschee angefangen zu predigen und zu evangelisieren. Und die Leute haben das geliebt. Die haben es geliebt, die Geschichten über Jesus zu hören. Und sogar der Imam, der Oberhaupt der Moschee, hat das voll gefeiert, weil dadurch mehr Leute in seine Moschee gekommen sind. Also, hey, das ist doch was Cooles. Also es zeigt, die Wahrheit hat einen Impact auf die Leute. Nächste Folie, bitte. Paulus ist unser Vorbild, wie wir effektiv in einer fremden Kultur das Evangelium verkündigen können. Nämlich durch Kontextualisierung. Das bedeutet, dass ich an niemanden gebunden bin. Dennoch habe ich mich zum Diener aller gemacht, um möglichst viele für Christus zu gewinnen. Den Juden bin ich einer von ihnen geworden, um sie für Christus zu gewinnen. Bei denen, die sich an das Gesetz halten, verhalte ich mich ebenso, obwohl ich nicht unter dem Gesetz stehe, damit ich sie für Christus gewinne. Wenn ich bei Nichtjuden bin, die das jüdische Gesetz nicht haben, passe ich mich ihnen so an, weit wie möglich an, um sie für Christus zu gewinnen. Allerdings lasse ich Gottes Gesetz dabei nicht außer Acht, sondern befolge das Gesetz, das ich von Christus habe. Wenn ich bei den Schwachen bin, werde ich bei ihnen wie ein Schwacher, um sie für Christus zu gewinnen. Ja, ich versuche bei allen Menschen eine gemeinsame Grundlage zu finden, um wenigstens einige von ihnen für Christus zu gewinnen. All das tue ich, um Gottes gute Botschaft zu verbreiten, damit auch ich Anteil an ihrem Segen erhalte. Was den Inhalt der Evangeliumsbotschaft betrifft, so muss diese sowohl unverändert als auch dogmatisch sein. Doch in verschiedenen Kontexten muss die Botschaft anders kommuniziert werden. Wir sollten dogmatisch in der Theologie, aber flexibel in der Methodik sein. Wie Paulus ein Jude für die Juden wurde und ein Grieche für die Griechen, so wurden wir auch Moslems für die Moslems, um sie für Jesus zu erreichen. Als die Missionare dort in Afrika, wollten keine europäisierten afrikanischen Christen. Sie wollten afrikanische Christen haben. Und was bedeutet Kontextualisierung jetzt genau? Und dafür bitte ich meine Mama jetzt nach vorne. Sorry, ich dachte jemand. In Mosambik haben wir uns eben wie Muslime angezogen. Und ich zeige euch jetzt, wie eine Frau sich angezogen hat. Auch ich habe mich so angezogen. Und ja, um einfach den Leuten sich dort anzupassen. Das bedeutet Kontextualisierung. Man hat dann so einen Wickelrock angezogen. Auf Portugiesisch Capulana. Ganz schön bunt. Und dann haben wir natürlich ein Kopftuch getragen. Die Männer haben da eine Kufir getragen, das ist so ein muslimischer Hut. Genau, und die Haare darf man natürlich nicht sehen. Und genau, so sind wir rumgelaufen. Eine muslimische Christin. Danke, kannst dich wieder hinsetzen. Kannst auch ausziehen, musst nicht da rumlaufen.
So kommst du am Dienstag zum Hauskreis. Kann man jetzt als Christen Unterschied sehen oder ansehen, dass die muslimische Kleidung Christ ist, wenn man es nicht weiß?
Nur wenn du weiß bist. Aber sonst kann man es nicht sehen, halt außer am Verhalten und wie man redet, aber sonst nicht.
Kein Geheimsticker
oder so. Nee, das nicht. Da muss man dann schon ins Gespräch kommen. Genau, also in Mosambik hatten wir zum Beispiel dann auch keine Kirchengebäude. Wir hatten eben diese kleinen Treffen mit den Leuten zu Hause. Und viele Leute würden sich fragen, hey, wieso hattet ihr keine Kirchengebäude dort? Ganz einfach, die Leute sind so verletzt von der Vergangenheit. Wenn die Muslime dort Kirchengebäude sehen, denken sie an Kolonien. Sie denken an Katholiken und haben dann eine gewisse Feindseligkeit entwickelt dort. Und deswegen haben wir uns nicht in Kirchengebäuden getroffen, weil die Leute dann sofort sich zumachen würden und nicht mehr offen sein würden für das Evangelium. Deswegen haben wir es eben kontextualisiert gemacht, bei den Leuten zu sein, bei den Leuten zu Hause und nicht in einem Kirchengebäude. Wir haben zum Beispiel auch das arabische Vokabular verwendet für die Namen der Propheten und Helden der Bibel, wie es eben im Koran steht. Statt Jesus zu sagen, haben wir Isa gesagt. Statt David haben wir Dauda gesagt. Und wir wurden eben wie die Leute dort. Wir saßen auf dem Boden mit den Leuten, haben mit den Leuten dort gegessen. Wir haben mit der Hand gegessen und wir haben Beziehungen aufgebaut. Freundschaften, das ist sehr wichtig dort. In der westlichen Welt haben wir oft ein Bild, wie Christentum sein soll. Und die westliche Kultur will oft bestimmen, wie die Kirchenkultur sein soll. Und vergessen dabei, dass Gott diese kulturelle Vielfalt ja bestimmt hat. Das war Gottes Plan. Das heißt, es gibt auch unterschiedliche Arten und Weisen, wie wir Gott anbeten können, wie Gottesdienst gefeiert werden kann. Und Kontextualisierung ist wie das Hacken von Unkraut und das Entfernen von Steinen im Boden. Der Boden jeder Kultur ist durch sündige Muster und dämonische Festungen verschmutzt. Und dieses Unkraut und diese Steine müssen entfernt werden, damit die Saat des Evangeliums gedeihen kann. Und Christen müssen diese falschen Denkweisen und Praktiken konfrontieren. Und das nicht nur in Mosambik, sondern auch hier in Deutschland. Es ist genauso, das macht keinen Unterschied. Aber damit ihr besser versteht, was Kontextualisierung ist, habe ich auch ein Beispiel gebracht. An einem Abend bin ich um halb zwölf aufgewacht und mein Herz hat schnell gepocht und ich habe Trommeln gehört. Und ich habe so eine Angst bekommen, wie ich sie davor noch nie hatte. Ich habe Gänsehaut bekommen im ganzen Körper und ich habe mich dann unter meine Decke versteckt. Und diese Trommeln gingen 4 Stunden lang und sie wurden immer lauter und dann hat man Gekreische gehört von Frauen, wie ich es noch nie in meinem ganzen Leben gehört habe. Und ich habe da echt Angst bekommen. Und am nächsten Tag bin ich zur Missionarin gegangen und habe gefragt, was war das heute Abend? Und sie hat gesagt, das war ein Mädchenfest. In Mosambik ist es so, wenn ein Mädchen ihre Periode bekommt oder ihre Tage, wird das groß gefeiert. Und an sich ist ja so ein Fest eigentlich was Schönes, zu feiern, dass ein Mädchen zu einer Frau wird. Ist ja was Schönes. Nur, dass dieses Fest durch dämonischen Einfluss verändert wurde. Und desto länger ich Mosambik war, desto mehr habe ich über dieses Fest erfahren. Die Frauen treffen sich mit diesem Mädchen irgendwann nachts. Weil der Teufel ist so, er macht gerne sein Werk im Dunkeln, im Verstecken. Auch die ganzen anderen okkulten Praktiken, Opferrituale und alles, das wurde alles im Dunkeln gemacht. Das fand ich sehr spannend. Und dieses Mädchen musste sich dann ganz nackig ausziehen, vor allen Leuten, und dann vor allen Leuten rumtanzen. Dann wurde mit so einem Penis aus Schlamm gezeigt, wie man Sex hat. Und dann wurde ein Theaterstück gespielt. Da kamen Frauen, die in ganz schwarz angezogen waren, verhüllt waren auch im Gesicht, und haben dann dem Mädchen Angst eingejagt mit Todesdrohungen und haben gesagt, deine Eltern sind gestorben. Und das Mädchen war danach oft total traumatisiert. Und anstatt dem Mädchen gute Sachen zu sagen, zu sagen, hey, du bist gut, du bist wunderbar erschaffen, haben dann die Leute alles aufgezählt, was das Mädchen je in ihrem Leben falsch gemacht hat. Dann musste oft das Mädchen dann auch nackig an einem Baum hochklettern, wo sie sich dann auch oft überall verletzt hat. Und diese Trommeln, die ich gehört habe, waren quasi Instrumente, um die Geister einzuladen. Viele Mädchen kamen nach diesem Fest total traumatisiert raus. Und da es auch ein sehr okkultes Fest ist, wurden viele Mädchen danach auch dämonisch belastet. Und die Missionare haben gesagt, das kann nicht so weitergehen. Wir müssen das neu kontextualisieren. Wir können dieses Fest beibehalten. Zu feiern, dass ein Mädchen von der Frau wird, ist was Gutes. Aber wir müssen das anders machen. Und dann haben wir dieses Fest quasi selber geplant. Und wir haben das nicht in der Nacht gemacht, sondern am Tag. Und statt dem Mädchen Todesdrohungen zu sagen und sie schlecht zu reden und alles aufzuzählen, was sie schlecht gemacht hat, haben wir ihr schöne Worte gesagt, ermutigende Worte. Du bist gut, du bist wunderbar erschaffen. Und dann haben wir ihre Talente aufgezählt und dies und das. Und dann haben wir ihr auch erklärt, was bei einer Frau passiert, wenn sie ihre Tage hat. Und das war so faszinierend, weil viele Leute, auch viele erwachsene Frauen, nicht wussten, was da passiert. Und da waren alle ganz erstaunt. Dann haben wir auch eine Geschichte erzählt, ein Theatergestück. Statt als schwarze Frauen zu kommen, die schwarz verkleidet sind, haben wir eine Geschichte aus der Bibel geschauspielert. Und da kamen nach diesem Fest Frauen zu uns und haben gesagt, das war ein tolles Fest. Also, als ich an meinem Fest war, war das ganz anders. Ich war so traumatisiert, hatte so Angst. Und wie ihr es gemacht habt, das war so was Schönes. Ich möchte das auch für meine Tochter. Und das kam von Leuten, die nichts mit Jesus zu tun hatten. Aber das hat gezeigt, dass Kontextualisierung auch die Herzen der Menschen bewegt. Und dass die Wahrheit und die Liebe Jesus auch Herzen berührt, die nichts mit ihm zu tun haben. Nächste Seite bitte. Und jetzt kommen wir zur Begegnung mit Wunder und Befreiungen. Power Encounter. Und diese Zeichen werden die begleiten, die glauben. Sie werden in meinem Namen Dämonen austreiben und sie werden neue Sprachen sprechen. Sie werden Schlangen anfassen oder etwas Tödliches trinken können und es wird ihnen nicht schaden. Sie werden Kranken die Hände auflegen und sie heilen. Wisst ihr, das Thema mit dämonischen Mächten ist verständlicherweise eines, das von vielen Teilen der Gemeinde in der westlichen Welt vermieden worden ist. Mit Vollmacht jedoch diesen Mächten zu begegnen, ist ein entscheidender Faktor der heutigen Mission. In vielen Teilen der Welt, so wie in Mosambik, sind die Menschen sich diesen Mächten mehr bewusster als der Wahrheit. Wir mögen einem westlichen Standort eine sehr gute und eine sehr logische und überzeugende Botschaft predigen, aber unsere Zuhörer werden unbeeindruckt davon bleiben. Die Leute in Mosambik haben ständig übernatürliche Sachen erlebt. Es konnte sein, dass jemand die Wahrheit gehört hat und sich dann bekehrt hat und sich für Jesus entschieden hat. Aber wenn diese Person keine Begegnung mit der Vollmacht Jesus hatte und die Person dann in eine Krisensituation gekommen ist, ist diese Person dann zurück zu den Geistern gegangen, zum Zauberdoktor und hat dort Hilfe geholt und nicht bei Jesus. Wenn man die Vollmacht Jesus jedoch gezeigt hat, dann haben die Leute die Botschaft des Evangeliums deutlicher gehört, als Worte es je ausdrücken könnten. Die Wunder in Memba waren der Schlüssel dafür, dass Leute offen für das Evangelium wurden. Die Leute haben die Wunder gesehen und haben sich gefragt, wer ist dieser Jesus, der mächtiger ist als diese Geister? Wer ist dieser Jesus, der sowas tun kann? Und dann wurden die Leute neugierig. Und dann sind sie zu den Jesus-Nachfolgern gegangen und haben gesagt, lass mich in eure Gruppe gehen. Und dadurch sind die Gruppen gewachsen. Es war so, als ob eine Erweckungsbewegung passieren würde. Die Gruppen sind so gewachsen und die Leute wollten mehr über Jesus hören. Und dadurch haben sich viele Leute bekehrt. Und ich möchte euch 3 Zeugnisse erzählen von Wundern, die ich in Mosambik erlebt habe. Natürlich könnte ich noch viel mehr erzählen, aber dafür reicht die Zeit nicht. Und ich möchte mit einem Zeugnis von einer Befreiung erzählen. Es war an einem Nachmittag und ich war bei Freunden und ich bin dann nach Hause gegangen. Und bei mir zu Hause waren ein paar Gläubige und die haben für eine Person gebetet, die dämonisch belastet war. Und als ich auf dem Weg war nach Hause, schon kurz bevor ich angekommen bin, habe ich Schreie gehört. Ein schriller Schrei. Sowas habe ich noch nie in meinem ganzen Leben gehört. Und ich habe sofort Gänsehaut bekommen. Und ich so, okay, was passiert jetzt? Und statt reinzugehen, habe ich mich draußen hingehockt auf der Schaukel und habe gewartet. Und habe dann so gehört, wie da drinnen irgendwas passiert. Aber eine Leiterin hat mich gesehen. Dann ist sie rausgegangen und hat mich erst mal ein paar Sekunden angeschaut. Dann hat sie gesagt, was machst du hier? Wir brauchen noch Soldaten da drin. Ist okay, ich komme. Und dann bin ich reingegangen und dort war eine Gruppe von Leitern, von gläubigen Leitern. Und sie haben für eine Frau gebetet, eine junge Frau, nicht viel älter als ich. Und diese Frau hat geschrien und gebrüllt. Und wie in der Bibel haben auch die Dämonen durch sie geredet. Und als man gesagt hat, im Namen Jesus verschwinde, haben die Dämonen gesagt, wir möchten aber nicht, wir möchten aber nicht. Und ey, sowas vergisst man nicht schnell. Und diese Frau hat er auch Geist von einem bösen Zauberer. Dieser Zauberer hatte sie quasi verflucht und dieser Zauberer war ein Fischer. Und immer, und er hat seine Fische quasi durch Zauberei gefangen. Und als wir dann befohlen haben, Geist von diesem bösen Zauberer, im Namen Jesus, geh, hat die Frau angefangen zu rudern, so. Und das war echt total heftig. Und in Mosambik kam ich das erste Mal mit solchen dämonischen Mächten in Begegnung. Und Dämonen, sie verstecken sich, sie wollen nicht gefunden werden. Doch wenn man dann den Namen Jesus ausspricht, bekommen die Dämonen Angst, weil Licht dann darauf geworfen wird und die Dunkelheit wird offenbart und die Dämonen haben sich dann manifestiert. Manchmal haben die Dämonen gezittert und hatten Angst, nicht vor uns, wir sind ja nur Menschen, aber vor Jesus, vor dem Namen Jesus, vor dem, der in uns lebt. Und es ist immer so schön zu sehen, wenn dann eine Person befreit wurde. Auch diese junge Frau wurde dann befreit. Und oft gehen dann die Leute komplett verändert raus. Die Leute im Dorf sehen diese Person und merken diese Veränderung und fragen, hey, was ist denn da passiert? Und die Person antwortet dann, was dazwischen passiert ist, das war Jesus. Und das ist so cool. Einmal kam dann auch eine Frau mit einem Baby. Und das Baby sah schon halb tot aus. Keiner hatte mehr Hoffnungen für ihn. Im ganzen Dorf haben die gesagt, das Baby wird sterben. Das Baby bestand wirklich nur fast aus Knochen und Haut. Aber weil Jesus Wunder tut, haben wir dann einfach gesagt, okay, wir beten für das Baby. Und wir haben für das Baby gebetet. Und das Baby konnte auch seine Hände nicht öffnen. Es war wie verkrüppelt. Eine Woche später nach dem Gebet habe ich die Mutter wieder getroffen mit dem Kind. Und ich habe das Kind fast nicht wieder erkannt. Es hatte um einige Kilo zugenommen, es hatte an Kraft gewonnen, hatte Farbe im Gesicht und es konnte seine Hände bewegen. Und ich so, ey, das ist so cool, Gott tut wirklich Wunder. Und die Menschen im Dorf, die waren sprachlos. Die konnten das nicht erklären. Jetzt möchte ich noch eine Geschichte erzählen. Zu diesem Vers, sie werden Schlangen anfassen oder etwas Tödliches trinken können und es wird ihnen nicht schaden. Dort in Mosambik, da war ein gläubiger Leiter und er wollte zu einem Dorf gehen, mitten im Busch. Und die Leute dort haben noch nicht von Jesus gehört. Doch eine Woche bevor er anreisen konnte, hat ihn eine schwarze Mamba gebissen. Und für jeden, der nicht weiß, was eine schwarze Mamba ist, eine schwarze Mamba ist eine der giftigsten Schlangen Afrikas. Nach einer Stunde kommt es normalerweise zum Herzstillstand. Und wirklich, alle Gläubigen waren nervös. Aber wir haben gebetet. Und zwar ist sein Bein ziemlich angeschwollen und er hatte Schmerzen überall am Körper. Aber das Gift hat nicht sein Herz erreicht. Und er ist nicht gestorben. Eine Woche später wollte ich ihn besuchen gehen. Und als ich ihn besuchen gegangen bin, sah ich ihm, wie er am Straßenrand saß und evangelisierte. Ich finde das so witzig, weil ich weiß, dass ich wahrscheinlich anders reagiert hätte. Ich würde wahrscheinlich mich aufregen und fragen, hey Gott, wieso hast du das zugelassen, dass die Schlange mich gebissen hat? Du hättest das doch verhindern können und dies und das. Und dieser Mann saß einfach dort auf der Straße und hat die Leute evangelisiert, die ihm vorbeigekommen ist. Und er hat gar nicht daran gedacht, Jesus anzuklagen. Und anstatt dass ich ihn ermutige, hat er mich ermutigt. Und das ist, also für mich war das so ein krasses Zeugnis und hat mir auch einfach gezeigt, wie die Menschen dort ihr Glauben leben. Das tun Gott nicht anklagen. Denn sie wissen, dass Gott gut ist, auch wenn solche Sachen passieren. Und sie wissen, dass Gott da ist. Aber dass eines Tages alles besser sein wird. Genau, doch die Leute, die sich für Jesus wahrhaftig entschieden haben, haben auch Verfolgung erlebt. Nächste Seite. Danke. Und auch der geistliche Kampf war dort sehr stark spürbar. Wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich für euch gehasst hat, sagt Jesus. Und so war es tatsächlich in Mosambik. Manche Leute wurden von ihrer eigenen Familie verfolgt und verstoßen. Manche Leute mussten mit Todesdrohungen klarkommen. Andere Schüler wurden in der Schule gemobbt, weil sie an Jesus glauben. Es gab eine Nachfolgerin und Eines Tages hat der Familienoberhaupt sie gerufen und hat gesagt, du bist wie ein Albino für uns, du bist ein Jesus-Nachfolger. Und das sollte eine Beleidigung sein. Und dann hat er gesagt, wir verstoßen dich von unserer Familie. Und in so einer Kultur ist sowas sehr, sehr schlimm, weil die Leute abhängig sind von der Familie, finanziell vor allem. Das heißt, wenn du von der Gemeinschaft und von der Familie verstoßen wirst, dann hast du deine komplette Existenz verloren. Und das ist mit dieser Frau passiert, weil sie an Jesus nachgefolgt hat. Der Häuptling hat gesagt, wir geben dir aber noch eine Chance. Du kannst dich jetzt entscheiden, für uns oder für deinen Jesus. Sie hat sich für Jesus entschieden, hat aber dadurch alles verloren. Aber das Schöne ist, dass sie vielleicht die Familie ihres Blutes verloren hat. Aber sie hatte eine andere Familie, die Familie der Gläubigen. Und die Gemeinschaft dort war sehr, sehr stark. Das heißt, die Gläubigen haben sich um sie gekümmert. Und sie war da nicht alleine. Aber Verfolgung ist wirklich etwas, was dort passiert, wenn man Jesus nachfolgt. Und jetzt will ich zum Thema geistlicher Kampf kommen. Denn wir kämpfen nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen die bösen Mächte und Gewalten der unsichtbaren Welt, gegen jene Mächte der Finsternis, die diese Welt beherrschen, und gegen die bösen Geister in der Himmelswelt. Bedient euch der ganzen Waffenrüstung Gottes. Wenn es dann soweit ist, werdet ihr dem Bösen widerstehen können und auch aufrecht stehen, wenn ihr den Kampf gewonnen habt. Wie ich schon vorher erwähnt habe, hatte ich noch keine Ahnung über geistlichen Kampf, als ich nach Mosambik kam. Und ich musste wirklich lernen zu kämpfen und diese Waffenrüstung Gottes wirklich anzuziehen und nicht entmutigt sein, wenn der Teufel dann angreift. Weil ich habe durch mein Handeln ihn angegriffen, sein Gebiet angegriffen. Und da wurde er natürlich wütend und hat zurück angegriffen. Aber ich musste mir auch immer ins Gedächtnis hervorrufen, dass Jesus schon gesiegt hat, dass Jesus der Sieger ist. Auch wenn der Teufel noch versucht, uns zu ärgern, uns Leid anzutun. Jesus ist der Sieger und Jesus ist bei uns. Es gab eine Schülerin bei uns in der Vorschule und sie ist seit vielen Wochen nicht mehr zur Vorschule gegangen. Sie war auf eine giftige Pflanze getreten und ihr Fuß war dick angeschwollen und sie lag mit Fieber im Bett. Und wir haben dann entschieden, ich und eine Freundin, sie zu besuchen und für sie zu beten. Wir sind dann zu ihr hingegangen und haben erstmal ein bisschen Smalltalk mit der Mutter gehalten. Die Familie war muslimisch und ich wusste, dass diese Familie gegenüber Jesus eher abgeneigt ist. Und nach dem Smalltalk habe ich vorsichtig gefragt, hey, darf ich für deine Tochter beten? Und da hat sie natürlich ja gesagt. Und ich habe auch dort gelernt, dass man nicht große Gebete aussprechen muss. Weil ich bin so ein Mensch, wenn ich bete, habe ich einfach einfache Worte, simple Worte. Und es gibt Leute, wenn sie beten, da können sie wirklich schöne Worte formulieren. Und ich wirklich beneide solche Leute. Und deswegen habe ich mich früher immer geschämt, für Leute zu beten oder allgemein laut zu beten, weil ich einfach jemand bin, der einfache Worte sagt. Aber es kommt nicht auf die Worte an, die man betet, sondern an was du glaubst und mit wem du betest. Und dann habe ich ein 30-sekündiges Gebet gebetet, habe meine Hände auf sie gelegt. Jesus, wir danken für dieses wunderbare Mädchen. Ich bitte, dass du sie heilst und dass all das Schmerz und alles Leid gehen muss, Fieber, Wunde verschwindet im Namen Jesus. Das war's. Und dann bin ich nach Hause gegangen. Und am nächsten Tag kam die ältere Schwester von der Kleinen zu mir und sagte dann außer Puste, wo warst du? Ich habe dich den ganzen Tag gesucht. Mein Papa schickt nach dir. Und ich so, wieso? Und dann holt sie etwas aus ihrer Tasche. Und da war so ein riesiger Stachel. Und dann sagt sie zu mir, nachdem du gebetet hast, ist dieser Stachel rausgekommen. Ich so, wie cool. Also es ist wirklich nur Jesus, der sowas tun kann. Und dann hat sie gesagt, wir danken dir total. Und ich so, hey, ich habe nichts gemacht, das war Jesus. Ihr müsst Jesus danken, sag das deinem Papa, soll Jesus, also zu Jesus gehen und sich an ihn wenden, nicht an mir. Und ich fand das so cool, dass das Wunder in so einer Familie passiert ist, wo die Leute verschlossen für das Evangelium waren. Und dann hat dort Jesus ein Wunder bewirkt. Und ich war happy. Und die Nachricht hat sich natürlich auch in den Dörfern verbreitet und jeder hat dann über dieses kleine Wunder erfahren. Aber nicht jeder war happy. Der Teufel war nicht happy. Der war sauer. Und ich hatte ja keine Ahnung, dass er so sauer auf mich war. Und zwei Tage danach, nachts, bin ich dann zurück in meine kleine Hütte gegangen, um zu schlafen, habe das Licht angeknirpst und wollte mich hinlegen. Und was ist da? Eine schwarze Mamba. Wie gesagt, eine schwarze Mamba ist eine der gefährlichsten Schlangen Afrikas. Und ich habe total Angst vor Schlangen. Also eine meiner größten Ängste. Aber es wird noch schlimmer. Plötzlich geht der Strom aus. Dann ist es dunkel im Raum, die Schlange und ich dort. ich bin natürlich wie eine Verrückte rausgerannt und habe geschrien und habe alle Türen offen gelassen, obwohl man das eigentlich nicht tun soll, wenn es dunkel ist. Aber meine Gedanken waren ganz anders. Mir ist nichts passiert, Jesus hat mich beschützt. Der Wächter ist dann nachher auch reingegangen und hat die Schlange getötet. Aber ich hatte Angst. Und ich war wirklich entmutigt. Und ich dachte, wird das jetzt jedes Mal so sein? Wenn ich was tue, wenn Jesus durch mich wirkt, wenn ich jemandem über Jesus erzähle oder Jesus ein Wunder tut, wird der Teufel jedes Mal angreifen? Und ich habe wirklich Angst bekommen. Und das war wirklich, was der Teufel wollte. Er wollte mich entmutigen, er wollte mich zum Still bringen, er wollte mich schweigen lassen. Aber ich musste lernen zu kämpfen. Und das habe ich auch getan. Ich habe die Waffenrüstung Gottes angezogen und habe weiter gekämpft. Und es gibt noch viele weitere andere Geschichten, wo sowas Ähnliches passiert ist. Einmal wollte ich mit einer Freundin auf dem Feld gehen, irgendwo im Busch, um Mais zu ernten. Und auf dem Weg haben wir so einen älteren Herr getroffen und dann haben wir mit ihm über Jesus geredet. Und das war ein Moslem und er war wirklich schon sehr, sehr offen für den Glauben und war schon ein gottesfürchtiger Mann. Und dann haben wir mit ihm darüber gesprochen. Und irgendwann haben sich unsere Wege dann getrennt. Ein paar Minuten danach kommt ein Mann und tut uns mit einem Hackmesser bedrohen. Also, ich habe dann natürlich auch Angst bekommen. aber ich musste lernen, dass Gott uns da trotzdem beschützt, dass Jesus uns beschützt, dass der Teufel uns da vielleicht Angst einjagen möchte. Aber Jesus ist bei uns. Und wie mit der Situation mit der Schlange hat auch Jesus uns da beschützt. Und natürlich, weil ich ein ziemlich emotionaler und sensibler Typ bin, waren meine Gedanken dann ständig an diesem Geschehen ist. Und ich hatte dann Angst und habe mir selbst Vorwürfe gemacht und dies und das. Aber ich musste da wirklich lernen, zu kämpfen und Gott zu vertrauen, dass er da ist. Nächste Seite. Jetzt habt ihr viel von Mosambik gehört. Und ich möchte euch ermutigen. Man hat mich gefragt, wieso passieren in solchen Ländern wie in Mosambik so viele Wunder und hier in Deutschland nicht? Und wisst ihr, der Gott in Afrika ist derselbe Gott wie hier in Deutschland. Auch hier in Deutschland tut er Wunder. Aber ich habe mir diese Frage auch gestellt, als ich am Flughafen saß. Und war ehrlich gesagt auch nervös. Was, wenn ich zurück nach Deutschland gehe und Gott nicht mehr so wirkt, wie er in Mosambik gewirkt hat? Was, wenn es anders wird? Und als ich dann hier in Deutschland war, kam eine Freundin zu mir und hat gesagt, hey, Karina, du musst für mich beten. Ich weiß, dass ich dämonisch belastet bin. Und ich habe dann gesagt, ja klar, ich bete für dich. Aber innerlich war ich nervös. Ich meine, in Mosambik hat es geklappt, aber würde das hier in Deutschland auch klappen? Und dann hat Gott zu mir gesprochen und hat gesagt, hey, schau auf mich. Lass mich einfach Gott sein. Weil die Wunder, das tut Jesus. Und dann habe ich gesagt, okay Gott, gebrauche mich als deine Vase. Und dann habe ich mich mit diesem Mädchen getroffen. Und ich habe für sie gebetet. Und wie in Mosambik haben die Dämonen sich manifestiert. Aber wie in Mosambik wurde das Mädel auch befreit. Ihr seht, auch hier in Deutschland tut Gott Wunder. Aber auch hier in Deutschland ist die unsichtbare Welt real. Ich weiß, hier in Deutschland sind wir sehr materialistisch und wollen viele Sachen mit dem Verstand und mit der Logik erklären. Aber es gibt Sachen, die man nicht mit der Logik erklären kann. Das Thema mit übernatürlichen Mächten kommt immer mehr in Deutschland. Esoterik, Satanismus, New Age sind so ein paar Sachen, die immer berühmter werden. Vor allem in meiner Generation, unter den Jugendlichen. Aber das zeigt, dass die Leute nach etwas suchen. Hier in Deutschland. Die Leute streben nach diesem Übernatürlichen. Viele Leute sind verzweifelt und suchen nach Wunder. Nur das Problem ist, dass sie diese Wunder am falschen Ort suchen und so Türen für Dämonen öffnen. Ich glaube, dass wir, genau wie in Mosambik, auch hier nochmal das Evangelium kontextualisieren müssen. Weil die neue Generation, die betreibt viele kulte Sachen. Ich kann das selber erzählen, weil ich Freunde habe und ich weiß, was sie da tun. Vor allem New Age, Esoterik, Satanismus. Und da kommen wir Christen ins Spiel. Wir kennen die Wahrheit. Und wir können diese Menschen mit der Wahrheit begegnen und sie damit konfrontieren und sagen, hey, ich weiß, dass du noch etwas suchst und ich kenne die Lösung. Ich kann es dir zeigen. Wir müssen da einfach nur offen sein dafür und nicht Angst zu haben und in unsere Bequemlichkeit zurückgehen und denken, ach, ich bin gerettet, die anderen, das kann jemand anderes machen. Genau, ich habe jetzt viel erzählt über Mosambik und danach in der Fragerunde, falls ihr noch Fragen habt, könnt ihr dann gerne fragen. Nächste Seite. Aber nur weil ich jetzt nicht mehr in Mosambik bin, heißt es nicht, dass ihr nicht mehr für Mosambik beten könnt. Aber erstmal will ich mich herzlich bedanken für all eure Gebete und eure Unterstützung. Ich habe wirklich die Gebete und die Unterstützung wirklich gespürt. Und ich bedanke mich wirklich von ganzem Herzen. Und ich habe meine Freundin Mosambik gefragt, was für Gebetsanliegen sie haben. Ich habe gesagt, hey, ich habe hier bald einen Gottesdienst, wo ich über Mosambik erzähle. Was habt ihr auf dem Herzen? Was wollt ihr, dass die Menschen in Deutschland über euch wissen? Und was wollt ihr, was für Gebetsanliegen habt ihr? Punkt 1 ist Gebet für unerreichte Volksgruppen. Um die 3000 Volksgruppen haben noch nie von Jesus gehört. Und ich bitte euch, dass das euch bewegen lässt. 3000 Leute kennen Jesus nicht, haben das Evangelium noch nie gehört. Betet dafür, dass diese Menschen Jesus kennenlernen und dass Jesus mehr Missionare aufruft, um in diese Volksgruppen zu gehen. Es ist nicht einfach, es ist oft gefährlich, deswegen betet dafür. Dann betet bitte auch für ein anderes Thema. Vor ein paar Wochen gab es einen Anschlag im District Members, wo ich gearbeitet habe, von islamistischen Terroristen. Die Leute sind in Panik, viele sind geflohen, viele sind in Aufruhr. Betet für die Leute für Schutz. Aber das Coole ist, dass die Gläubigen so einen Frieden ausstrahlen, so eine Ruhe ausstrahlen, dass die Muslime, die eigentlich nichts mit Jesus zu tun haben wollen, zu den Christen gehen, zu den Jesus-Nachfolgern gehen, weil sie eben so einen Frieden ausstrahlen und so eine Sicherheit. Deswegen betet für diese Gläubigen, dass sie Weisheit haben, was sie in dieser Situation tun sollen und dass sie auch diesen Schutz von Gott spüren. Dann betet auch für Erweckung unter den männlichen Jugendlichen bei den Makonades. Wir haben zwar eine Mädchengruppe und ganz viele junge Mädels, die Jesus nachfolgen, aber wir haben noch keine jungen Männer. Und die Mädels kommen in einem Alter, wo sie heiraten. Und dann, anders als hier in Deutschland, gibt es dort keine Singles. Das heißt, die Mädels werden dann bald verheiratet. Und wenn sie an jemanden verheiratet werden, der Jesus nicht nachfolgt, dann wisst ihr, was für Konsequenzen das haben kann für das Leben des Mädels. Deswegen betet wirklich dafür, dass männliche Jugendlichen Jesus kennenlernen und dass diese jungen Leute sich dann auch finden. Und zum Schluss noch Gebet für die Vorschule-Members. Kinder sind die Zukunft. Und diese Generation von den Kindern, bei denen wird schon die Saat gesät. Betet, dass diese Saat dann auch Frucht bringt. Genau, ich bedanke mich, dass ihr zugehört habt und ich hoffe, es hat euch gefallen und euch interessiert hat.